Hello, hello.
Hello.
Was geht ab? Was sagt das Leben?
Das Leben sagt Sommer, es ist Sommer und meine Laune ist so wundervoll, denn es ist endlich Sommer.
Ja, endlich, ey. Ich weiß noch, vor ein paar Folgen irgendwann, ich weiß gar nicht, war das bei Essstörungen? Keine Ahnung, auf jeden Fall kamen die so Anfang Mai oder sowas raus oder da haben wir die aufgenommen. Und da haben wir uns noch so aufgeregt über das Wetter und wann wird es endlich schön und wann wird endlich Sommer. Und jetzt ist er da.
Wupp, wupp. Es ist so geil.
Ja, und ein Indikator, dass der Sommer angefangen hat, ist, dass ihr euren Pool im Garten aufgestellt habt, ne?
Yep. Check. Auf jeden Fall. Ich war zwar noch nicht drin, weil ich natürlich erst ab Pipiwasser 32 Grad reingehe, aber die Kids waren drin.
Ja, das habe ich bei deinem Mann gesehen.
Ja. Mein Mann ist so unverschämt, dass der einfach über Tag in seinen Status Bilder reinschickt, indem er im Pool ist. Es ist einfach so frech.
Boah, ja, so Leute, frech. Ihr habt richtig gehört, Status. Ja, also ich habe das auch bei Sarahs Mann im Status gesehen. Und ja, Sarah ist auch ein Mensch, der Sachen in ihren WhatsApp-Status postet. Ne? Also nur mal so zur Einordnung, damit ihr mal die Leute besser kennenlernt hier. Ne?
Meine Freunde tun das auch. Ich verstehe das nicht.
Ja, das ist ja auch okay. Also Leute, wenn ihr auch Sachen in den WhatsApp-Status postet, dann fühlt euch jetzt nicht angegriffen. Jeder, der das nicht macht, weiß jetzt, was ich meine. Also jeder, wie er mag. Ne? Ich sag's mal so. So, aber jetzt mal wieder zum Wesentlichen. Denn bevor wir starten, ich wurde von einer Kollegin, die mit unserem Podcast angefangen hat, darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns ja nochmal vorstellen könnten für alle neuen Hörerinnen und Hörer, die ja immer wieder dazukommen. Darüber freuen wir uns sehr. Ich würde das jetzt mal ganz schnell nochmal machen. Und zwar, wir sind zwei Schwestern. Ich bin Miriam und die andere Person in dem Podcast ist meine Schwester Sarah. Und Sarah ist Sozialpädagogin und Familienhelferin seit 11 Jahren in Aachen. Und die hat ganz viel Expertise, wenn es um psychische Gesundheit, vor allem im Familienkontext geht. Und damit beschäftigen wir uns ja hier. Und ich bin quasi der zuhörende Part und der nachfragende Part, weil ich habe ja keine Expertise. Ich recherchiere mich immer in den Themen ein, aber ich moderiere das Ganze hier ein bisschen und stelle die Fragen, die ihr euch hoffentlich vielleicht auch zu Hause stellt. Ja, und dann sprechen wir über alle möglichen Probleme rund ums Thema psychische Gesundheit, Erkrankungen im Familienkontext hauptsächlich. Und ja, darum geht es. Genau, und noch ganz kurz, dann geht's wirklich los. Das sollte ja eigentlich unsere letzte Folge vor der Sommerpause werden. Das hatten wir ja schon groß angekündigt. Dann ist uns aber aufgefallen, dass dieses Thema, was wir uns jetzt hier rausgesucht haben, beziehungsweise was Sarah rausgesucht hat, schon wieder so unfassbar riesig ist und es so viel zu erzählen gibt, dass wir auch dieses Mal wieder zwei Teile daraus machen. Ich glaube, das ist eine weise Entscheidung gewesen, weil sonst gibt es so viel Input und dann könnt ihr das alles überhaupt nicht verarbeiten und wir wollen ja, dass ihr was aus dem Podcast hier mitnehmt. Genau, ihr habt es jetzt im Titel schon gelesen und zwar sprechen wir über die Bindungsstörung. Und immer, wenn ich irgendein anderes Thema vorschlage, sagt Sarah, da müssen wir aber erstmal Bindungsstörungen behandeln. Und das machen wir jetzt und wir werden nämlich auch darüber sprechen, warum wir für so viele andere Themen erstmal das große Thema Bindungsstörung besprechen müssen. Genau. Und das machen wir heute.
Genau. Anders hätte ich dich eh nicht dazu gekriegt. Du findest das Thema nämlich erstmal nicht so spannend, aber ich hoffe, ich kann dich ein bisschen heute mitnehmen auch, Mimi, in meiner Begeisterung für dieses Thema. Es ist einfach ein so unfassbar spannendes, spektakuläres, interessantes und weites Thema. Weißt du Bescheid?
Ja, ich bin echt mal gespannt. Also bei der Recherche ist es auch schon ein bisschen interessanter geworden. Ich habe ja auch schon einige Sachen immer mal wieder so darüber gehört, so Bindungsstörungen, aber irgendwie hauptsächlich immer so, wenn irgendwelche Freundinnen von mir irgendeinen Typen daten wollen und dann gesagt wird, ah, oh, der kann sich nicht binden, der hat bestimmt eine Bindungsstörung, irgendwas in dem Kosmos. Du schmunzelst schon, also wir werden da noch in Ruhe drüber sprechen. Hast du einen Einstiegsfall mitgebracht?
Ja, ich habe ganz viele Einstiegsfälle. Ich weiß überhaupt nicht, welchen ich zuerst nehmen soll. Und zwar ist das ein Fall, der schon ein paar Jahre her ist, aber ich fand ihn eigentlich ganz prägnant, weil es ein ganz extremer Fall ist. So einen Fall hat man auch nicht häufig. Aber der hat mich so geprägt, dass ich mich danach auch intensiv mit all dem beschäftigt habe, wie ihr schon ein paar Mal gehört habt. Brauche ich immer erst einen Fall, wo ich das Gefühl habe, darüber weiß ich nicht genug und darüber würde ich gerne noch mehr wissen. Und dann beschäftige ich mich mit dem Thema intensiv. So. Und so war das bei dem Fall auch. Ich habe das Mädchen kennengelernt, da war die 10 Jahre alt. Super krasses Familiensystem. Eltern hochstrittig, sie total sozial rückzügig, hat viel Minecraft gespielt. Und sie war sehr, also hat über Stunden mit mir über Minecraft gesprochen und über viele, viele Stunden auch mit mir über Themen gesprochen, die sie interessieren. Und das waren nicht viele Themen, das waren Dinosaurier und Echsen. Minecraft und Drachen. Und die war sozial super auffällig und hatte wenig, also ich hatte wenig das Gefühl, dass sie so empathisch mitbekommen kann, wie es mir oder den Hunden geht, sondern sie hat es immer noch Schema F gemacht. Und es war ganz lange im Raum, ob sie nicht Autismus hat. Und wie gesagt, die Eltern, also die Mutter psychisch krank, der Vater hat auch Drogen genommen, dann ist sie mal zur Mutter gegangen, dann ist sie mal zum Vater gegangen, dann ist sie wieder zurück zur Mutter gegangen, dann als ich dann reinkam, ist sie zum Vater gegangen wieder und ich sollte das begleiten, also auch immer diese Wechsel, dann war die Mutter sauer auf sie, weil sie was falsch gemacht hat, dann der Vater, ein sehr intelligentes Mädchen. Dann war so die Frage, okay, ja, guck dir mal die Verhaltensweisen an, die sind ja mit Sicherheit autistisch, aber es kam später raus, dass sie eine hochgradige reaktive Bindungsstörung hatte. Und das hat mich sehr interessiert, weil ich dachte, okay, wieso ist dieses Bindungsverhalten, wieso zeichnet sich das so aus und was steckt da überhaupt hinter und wie bekommt man das? Und das war echt, dass man das manchmal nicht so sagen konnte. Und es gibt tatsächlich auch einen anderen Fall, da habe ich mit meinem Kollegen lange drüber diskutiert. Da habe ich nämlich gesagt, sie hätte eine Bindungsstörung, ein anderes Mädel. Und er hat gesagt, auf gar keinen Fall, sie hat Autismus. Und da hatte er recht, da war es Autismus.
Das heißt, eine Bindungsstörung und Autismus können sich total ähnlich äußern, dass man das auf den ersten Blick manchmal gar nicht unterscheiden kann oder das ja verwechseln kann.
Ja, weil es halt auch so um dissoziale Verhaltensweisen gehen kann. Und dann die Frage ist, woher kommt das, ne? Deswegen hoffe ich, Mimi, kann ich dich jetzt mit dem Anfangsfall schon ein bisschen mehr begeistern dafür, dass du ein bisschen neugierig geworden bist, zu hören, wieso, warum, weshalb ich, das so spannend ist.
Ja, okay, ja, da bin ich ja mal gespannt. Also, du meintest zu mir, dass wir erstmal über die verschiedenen Bindungstypen reden müssen, damit wir über die Bindungsstörung sprechen können. Also, nochmal zum Verständnis. Das, was ich bisher gelesen habe, jeder Mensch ist einer dieser Bindungstypen. Das sind keine Störungen, über die wir jetzt reden, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie wir Beziehungen zu anderen handeln.
Und da wird es auch schon hochinteressant. Also, wir unterscheiden 4 verschiedene Bindungstypen. Und es gibt diese Bindungstheorie nach Bowlby, und daran angegliedert ist das so ein bisschen. Welcher Bindungstyp gibt es und was machen die? Und später gehen wir dann, glaube ich, darüber, woher kommt das und bla bla bla. Aber wir müssen erstmal mit den Basics anfangen, glaube ich. Also erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass je nachdem, was unsere Eltern für Bindungstypen sind, dass es auch sehr wahrscheinlich sein kann, dass sie das an uns weitergegeben haben. Und es ist wichtig zu verstehen, dass ein Bindungstyp nichts mit Charaktereigenschaften von Menschen zu tun hat. Also wenn wir zum Beispiel über den unsicher vermeidenden Bindungstyp sprechen, heißt es nicht, dass die Person an sich unsicher und vermeidend ist. Und es kann auch sein, dass man unterschiedliche Bindungstypen entwickelt hat, in Bezug auf eine Person. Also es kann sein, dass ein Kind eine sichere Bindung zum Papa hat und eine unsichere, vermeidende Bindung zur Mama, zum Beispiel.
Okay, aber jetzt nochmal von vorne. Also, was für Bindungstypen gibt es und wie äußern die sich?
Okay. Also, es gibt einmal den sicheren Bindungstyp, dann gibt es den unsicher vermeidenden Bindungstyp, dann gibt es den unsicher ambivalenten Bindungstyp und den unsicher desorganisierten Bindungstyp.
Okay.
Und es gibt ein sehr interessantes Experiment, die bei Kleinkindern durchgeführt worden sind, um diese verschiedenen Bindungstypen herauszukanalisieren. Das könnt ihr euch bei YouTube auch angucken, da gibt es verschiedene Videos zu. Und dieses Experiment zeigt zum Beispiel eine Mutter und ihr Kleinkind, die sind in einem Raum. Und dann geht die Mutter raus und je nachdem, wie das Kleinkind sich verhält, kann man die verschiedenen Bindungstypen da herauslesen. Und daran anlehnen würde ich euch das gerne erklären. Bei der sicheren Bindung ist es so, dass die Bindung und die Exploration sich abwechseln. Exploration heißt, wie sich das Kleinkind in der Umwelt quasi verhält. Will es das erforschen? Ist es neugierig? Ist es rückzügig? Hat es Angst? Geht es eigenständig zu den Spielsachen, die da sind oder nicht?
Das heißt, in diesem Versuchsraum, sag ich mal, wo das Kind dann alleine ist, sind verschiedene Dinge, irgendwelche Spielsachen, Bauklötze genau. Oder sowas, die das Kind ansprechen sollen.
Genau. Und bei dem sicheren Typ ist es so, dass die Bindung und die Exploration sich abwechseln, wie ich schon gerade gesagt habe. Das heißt, die Kinder freuen sich, wenn die Mutter wieder zurückkommt und sind traurig, wenn sie geht. Aber die können halt, sind halt nicht so übermäßig traurig, dass sie sich überhaupt nicht mehr einkriegen und lassen sich auch von anderen Leuten trösten, die da in dem Raum auch sind. Wenn die Mutter wieder in den Raum zurückkommt, können sie ganz sicher wieder Kontakt zu der Mutter aufnehmen und mit der spielen. Sie können sich also eigenständig entfalten und erkunden selber den Raum und wissen, dass sie sich darauf verlassen können, dass die Mama auf jeden Fall wiederkommt. Die haben ein gutes Selbstvertrauen und ein gutes Selbstbewusstsein, können ihre Gefühle zeigen und lassen sich leicht regulieren. Also wenn die Mama wiederkommt, dann freut es sich oder es ist dann ein bisschen quengelig, aber es ist alles in einem guten Rahmen. Dann gibt es den unsicheren, vermeidenden Bindungstypen. Der hat aufgrund seiner Erfahrungen in seinen ersten Lebensjahren gelernt, dass Bindung gefährlich sein kann und dass Bindung wehtun kann. Die zeigen in diesem Experiment ein geringes Bindungsverhalten und ein starkes Explorationsverhalten. Das bedeutet, die beachten die Eltern so gut wie gar nicht, und sind super schnell alleine im Spielen.
Okay, und was es genau bedeutet, dass eine Bindung gefährlich sein kann, darüber sprechen wir später noch.
Die Kinder erleben also ihre Eltern als nicht zuverlässig im Alltag und lernen, die Gefühle zu verbergen oder auf sich selbst halt eher aufzupassen. Es ist so, dass die Kinder dann viel alleine spielen und diese negativen Gefühle unterdrücken. Das heißt, wenn die Mutter rausgeht, dann guckt es, aber reagiert quasi so gut wie gar nicht. Obwohl das Kind nachweisbar unter einem Dauerstress ist. Also man konnte dann wirklich den Cortisolspiegel messen, der extrem hoch war, obwohl man das dem Kind nicht ansieht. Und dieses ständiges Anpassen müssen und zu gucken, okay, ich darf jetzt meine Gefühle nicht zeigen, weil die Eltern quasi nicht die Bedürfnisse des Kindes so befriedigt haben, wie das Kind das gerne gehabt hätte. Also tut es so, ne? Also es unterdrückt die negativen Gefühle und tut so, als wäre es egal, wenn Mama geht. Ist es aber überhaupt nicht. So. Und es ist auch relativ teilnahmslos, wenn Mama dann wiederkommt und macht so sein eigenes Ding.
Okay, das war jetzt alles der unsicher vermeidende Bindungstyp. Und dann gibt es ja noch den unsicher ambivalenten Bindungstypen.
Da hört man ja schon die Ambivalenz raus. Das heißt, das Kind hat gelernt in den ersten Bindungsjahren, manchmal ist es okay, wenn ich Mama oder Papa nahe komme und manchmal ist es auch nicht okay, wenn ich denen nahe komme, dann wollen die das nicht. Manchmal ist es okay, wenn ich damit spiele und manchmal ist es nicht okay, wenn ich damit spiele. Und die gucken immer so, okay, was ist denn jetzt gerade Phase? Die zeigen in diesem Experiment ein geringes Explorationsverhalten und ein super unsicheres Bindungsverhalten. Das heißt, die haben gar nicht so auf die Reize in diesem Raum reagiert und waren super klammernd und haben sich gar nicht von der Mutter lösen wollen. Als die Mutter dann weg war und wiedergekommen ist, war das Kind immer noch super verunsichert oder zeigte sich auf jeden Fall so und klammerte sich extrem dran und ließ sich auch überhaupt nicht beruhigen mehr danach. Es hat überhaupt nicht mehr mit dem Spielen angefangen. Laut der Wissenschaft soll das heißen, das Kind weiß nie, wie die Mutter auf die eigenen Gefühle reagiert und die Mutter ist nicht zuverlässig für das Kind. Es ist auch so, dass es manchmal so ist, dass die Eltern das dann auslösen, indem sie so überbehütend sind. Also zum Beispiel, das Kind möchte irgendwo anders spielen, es möchte sich von der Mutter oder dem Vater entfernen und die Mutter sagt dann, oh, okay, ja, schade, dass du jetzt nicht mit mir spielen willst. Oder das Kind möchte nicht mehr kuscheln und die Mutter sagt, ach, wie schade, ich bin aber traurig, dass du nicht mehr mit mir kuscheln willst. Und fängt dann vielleicht sogar an zu weinen oder zeigt diese Traurigkeit oder es schwappt auf jeden Fall über. Das heißt, das Kind lernt, oh weia, mein Bedürfnis ist nicht richtig und mein Bedürfnis ist nicht gut, weil das macht die Mama oder den Papa ja extrem traurig. Und dann versuchen die halt, das zu kompensieren und die klammern sich halt ganz oft dann an das Elternteil. Das kann man ganz deutlich sehen, auch außerhalb dieses Experimentes. So, und dann gibt es noch den vierten Bindungstyp, das ist die unsicher desorganisierte Bindung. Also all diese verschiedenen Bindungstypen, diese vier, sind noch keine Bindungsstörung, ne? Aber dieser unsicher desorganisierte Bindungstyp kann am ehesten zu einer Bindungsstörung werden. Die reagieren in diesem Experiment völlig unerwartet. Das heißt, das passt überhaupt nicht in dieses erwartete Muster. Also die sind weder super ängstlich, noch ist es ihnen egal, noch sind die klammernd, die rasten einfach komplett aus. Die reagieren einfach super extrem in diesem Experiment. Die haben super viele Wutausbrüche oder die zeigen maximale Gefühlskälte. Also es ist wirklich, es ist ein super, 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 super interessantes Experiment, finde ich. Bei dem Bindungstyp ist es so, dass die ihre Bezugsperson als Quelle ihrer Angst wahrgenommen haben müssen. Und nicht nur als Quelle von Sicherheit, so wie es bei einer sicheren Bindung so sein sollte. Und die haben manchmal nicht nur Angst vor ihren Eltern, die Eltern sind für die auch maximal unberechenbar. Das sind häufig Eltern, die den Gewalt antun, emotionale und körperliche Vernachlässigung oder Drogen konsumieren oder es kann auch sein, dass die eine psychische Erkrankung haben, die unbehandelt ist. Bei transgenerationalen Traumata ist das zum Beispiel auch ganz häufig. Also Trauma, die bei Eltern nicht bearbeitet worden sind, bei denen ist es auch häufig so, die geben dann eher so ein, kann es sein, dass sie einen desorganisierten, unsicheren Bindungstypen aus ihren Kindern machen. Wobei mir ganz wichtig ist, zu sagen, dass weder bei den Bindungstypen noch bei den Bindungsstörungen es so ist, dass die Eltern das absichtlich machen. Also oftmals, da kommen wir gleich bei den Ursachen noch zu, können die Eltern auch nichts dafür. Aber Leute, es ist auch nicht in Stein gemeißelt. Bindungstypen können sich verändern. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich, als ich klein war, einen anderen Bindungstyp hatte, als ich den ich jetzt habe.
Ja, und Leute, jetzt schon mal ein kleiner Teaser. In der zweiten Folge sprechen wir auch darüber, wie sich diese Bindungstypen im Erwachsenenalter äußern. Also könnt ihr dann schon mal schauen, welcher Bindungstyp ihr seid.
Und das ist nämlich auch super wichtig, das sage ich jetzt schon, das für sich zu wissen, finde ich persönlich, aber auch zu wissen, was der Partner für ein Bindungstyp ist. Weil viele Paarprobleme aus meiner Sicht resultieren die daraus, dass man verschiedene Bindungstypen hat und dadurch anders kommuniziert und Urängste quasi anspricht in einem.
Okay, ist da doch ganz interessant.
Siehst du? Es ist einfach so crazy, holy, fucking spannend, einfach ein Riesenfeld. Ja.
Okay, also bei der sicheren Bindung war es so, dass die Eltern verlässlich waren, das Kind hatte ein gutes Selbstbewusstsein, es spielt alleine. Beim unsicher vermeidenden Bindungstypen hat sich ein geringeres Bindungsverhalten gezeigt und eine starke Exploration. Die Kinder wollten viel alleine spielen. Das lässt darauf schließen, dass die Eltern eher unzuverlässig sein können und dass das Kind die Gefühle nicht zeigen kann. beim unsicher-ambivalenten Bindungstypen gibt es, wie du schon gesagt hast, eine gewisse Ambivalenz. Also manchmal wird Bindung als gut und manchmal als schlecht empfunden. Die Kinder hatten ein geringes Explorationsverhalten, wie du das gesagt hast. Also wollten die Umgebung nicht so richtig alleine erkunden und wollten sich auch von dem Elternteil nicht lösen. Und der unsicher desorganisierte Bindungstyp ist einfach unberechenbar, weil keine richtige Bindung aufgebaut werden konnte. Das heißt, wie ich mit meinen Mitmenschen in Beziehung trete, hängt davon ab, wie ich Beziehung als Kleinkind erlebt habe.
Ja, genau. Und wie man es gelernt hat. Und bei dem sicheren Typen ist es so, dass man gelernt hat, ich darf meine Gefühle frei kommunizieren, meine Bedürfnisse werden fast immer richtig interpretiert, meine Bindungsperson ist zuverlässig, emotional wie auch in der körperlichen Versorgung. Das ist quasi der sichere Bindungstyp. Und laut meiner Quellen ist es so, dass manche sagen 70% und manche sagen 55% aller Menschen haben eher einen sicheren Bindungstypen.
Ah ja, okay. Ja, immerhin. Das ist ja mehr, als ich dachte.
Genau. Aber er kann sich halt auch verändern. Man kann auch als Kind ein sicherer Bindungstyp sein und dann, wenn man älter wird und andere Bindungserfahrungen macht, dann ein unsicherer Bindungstyp werden oder halt auch andersrum.
Okay, interessant.
Na, bist du angefixt?
Ja, es wird auf jeden Fall immer besser. Also, mal schauen. Okay, also wir haben jetzt über die verschiedenen Bindungstypen gesprochen. So, was ist dann jetzt eine richtige Bindungsstörung?
Also, man kann eine Bindungsstörung bekommen, dadurch, dass man ein zum Beispiel desorganisierter Bindungstyp vorher war. Das ist quasi auch eine klare Definition, gibt es da im ICD-10, ne, dass das eine Störung ist, die auch nicht mehr so leicht wegzumachen ist.
ICD-10 ist?
Du musst mal googeln, wofür das die Abkürzung ist. Das ist quasi der Katalog, wo es alle psychischen Störungen und Diagnosen gibt.
Okay, also hier steht International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.
Ja, so. Weißt du Bescheid. Genau. Und jegliche psychische Diagnosen kann man halt im ICD-10 wiederfinden. Bindungsstörungen sind auf keinen Fall genetisch. Aber sie sind sozial erworben. Das heißt, so wie man mit mir umgeht, so erlebe ich eine Bindung und so speichere ich das ab. Das heißt aber, wenn meine Mutter oder mein Vater auch eine gewisse Bindung haben, habe ich ja eben schon gesagt, kann es sein, dass die das auf mich übertragen. Das heißt, es ist nicht in unserer Genetik, aber es hat schon ganz viel damit zu tun, dass es auch transgenerationale Bindungsmuster geben kann, die einfach immer weitergegeben werden.
Okay, also wenn jetzt zum Beispiel die Großeltern schon eine unsicher desorganisierte Bindung zu ihrem Kind hatten und das Kind gibt das, weil es es nie anders gelernt hat, auch an sein Kind weiter, kann es sein, dass diese Person dadurch der unsicher desorganisierte Bindungstyp wird, nicht genetisch bedingt, aber eben weil diese Art der Bindung über Generationen weitergegeben wurde.
Genau, wenn sie nicht im Laufe ihres Jahres positive andere Bindungserfahrungen gemacht hat und dadurch einen anderen Bindungstypen, zu einem anderen Bindungstypen geworden ist. Genau. Also so eine Bindungsstörung haben tatsächlich nur 1% der Gesamtpopulation, so circa. Ne? Also das sind tatsächlich nicht viele.
Hä, krass, ich hätte echt gedacht, dass das viel mehr ist, weil irgendwie gefühlt das Wort Bindungsstörung schwirrt immer so durch die Gegend und es wird andauernd gesagt, so ja, der hat eine Bindungsstörung oder der kann sich nicht binden und so. Und irgendwie habe ich gedacht, dass das präsenter ist oder dass das halt irgendwie verbreiteter ist.
Ja, weil die meisten diese anderen Bindungsformen mit Bindungsstörungen verwechseln, so wie deine Freundinnen wahrscheinlich auch. Das ist halt genauso, wie man sagt, ja, die hat ihre Emotionen nicht im Griff, die ist auf jeden Fall Borderliner. Ja.
Okay, ja, verstehe.
Eine Bindungsstörung bezeichnet pathologische Beziehungsmustern von Kindern gegenüber ihren Bezugspersonen. Also die sind schon pathologisch eingebrannt in diese Kinder. Die können keine sicheren Bindungen zu anderen Menschen aufbauen. Die zeigen eine deutlich gestörte soziale Beziehungsfähigkeit. Die ist halt wirklich super selten und nur unter extremen familiären Bedingungen findet man die. Oder wenn halt was ganz Krasses passiert ist.
Was bedeutet denn, wenn was ganz Krasses passiert? Also was muss dafür passieren?
Also, ne, wie ich eben auch schon angedeutet habe, Drogen, Gewalt, sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt, viele Beziehungsabbrüche. Also ich habe mal einen Jungen gekannt, der hat eine ganz, ganz klare Diagnose bekommen, Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung. Der hat einfach ganz viele verschiedene Bezugspersonen vorgesetzt bekommen. Die Mutter hat in seinen ersten 5 Lebensjahren bestimmt 6, 7 verschiedene Partner gehabt. Und dann hat er sich halt immer wieder an die gewöhnt und dann sind die von heute auf morgen wieder weg gewesen. Dann kam der nächste und das könnte zum Beispiel zu einer Bindungsstörung führen, weil es keine sichere Bindung gibt. Die erleben keine kontinuierliche Zuwendung durch stabile Bindungspersonen.
Das heißt, auch wenn es eine sichere Bindung zu der Mutter gab, kann sie das nicht ausgleichen?
Man weiß ja nicht, wie die Beziehung dann auch zur Mutter war, ob das jetzt eine sichere Bindung war oder ob die Mutter halt dadurch auch eher unsicher in ihrem Verhalten gewirkt hat. Ne? Wenn die mega neu verliebt ist, dass sie dann quasi ihn nicht so im Blick hatte, dann hat er mitbekommen, wie ihr das Herz gebrochen worden ist, dann konnte sie nicht für ihn sorgen. Also es war jetzt auch nicht so, dass die Mutter so mega zuverlässig für ihn war.
Ah ja, okay. Ja, das Thema hatten wir ja schon bei Depressionen zum Beispiel, als wir darüber geredet haben, dass ja auch die Großeltern als Bezugsperson dann reichen, damit eben die Effekte der Depression vom Elternteil sich nicht aufs Kind übertragen. Und da hätte ich jetzt irgendwie erwartet, dass das bei der Bindungsstörung auch so ist. Also dass quasi eine sichere Bindung das dann irgendwie ausgleichen kann, ne?
Ja, das ist schwieriger tatsächlich und auch viel komplizierter, weil wir ja immer in Beziehungen zu anderen Menschen sind und wir ja alles mitbekommen. Wenn wir einen Korb kriegen, dann macht das ja was mit unserem Bindungsverhalten. Dann lernen wir beim nächsten Mal vielleicht anders auf die Person zuzugehen oder überhaupt nicht mehr auf die Person zuzugehen. Und wenn wir schon viele positive Bindungserfahrungen gesammelt haben, dann juckt uns das nicht wirklich, weil wir ein gutes Selbstwert dadurch entwickelt haben. Aber wir reden hier ja von ganz kleinen Kindern. Also häufig wird diese Diagnose zwischen 2 und 5 Jahren gestellt. Also wenn die Kinder zwischen 2 und 5 sind und maximal bis zum 15. Lebensjahr.
Okay, also man kann eine Bindungsstörung nur im Kleinkindalter entwickeln und bis zum Teenageralter diagnostiziert bekommen.
Also die wird auch nur diagnostiziert dann, wenn die Symptome in den ersten 5 Lebensjahren aufgetaucht sind. Also wenn ich jetzt mit einer 14-Jährigen dahin gehe, wenn ich mit einer 14-Jährigen dahin gehe und dann wird dann halt besprochen, dass die schon sehr, sehr lange diese Symptome hat und auch in der Anamnese und der Biografiearbeit wird dann gesehen, okay, das zeigt die auch schon im Kleinkindalter, dann kann man ihr diese Diagnose geben. Wenn die älter sind, 16, 17, 18, da geht es schon Richtung Verdacht auf Persönlichkeitsstörung häufig. Aber dem liegen dann halt diese Bindungsstörungen zugrunde. Deswegen habe ich ja immer gesagt, wir müssen zuerst Bindungsstörungen machen, weil die Bindungsstörungen die Basis oft für Persönlichkeitsstörungen sind.
Also das heißt jetzt, wenn ich quasi mit 10 Jahren meine Eltern verliere durch einen tragischen Unfall oder sowas und meine Hauptbindungspersonen auf einmal nicht mehr da sind, dann kann ich dadurch keine Bindungsstörung mehr bekommen.
Ja, dann hast du wahrscheinlich ein Trauma oder du steckst es auch so weg. Aber Bindungsstörung kannst du dadurch nicht mehr bekommen.
Krass, ehrlich?
Weil du ja schon ganz viele gute Bindungserfahrungen gesammelt hast.
Okay, also quasi mein Urempfinden, wie ich in Bindung trete, ist dann damit schon etabliert. Also, dass ich quasi zum Beispiel sichere Bindungen aufbauen kann. Und das kann sich durch sowas wie Traumata oder sowas auch nicht mehr verändern.
Vielleicht wirst du dann ein anderer Bindungstyp. Das wäre ja nicht unwahrscheinlich, ne?
Ah, okay. Also das, was alle immer als Bindungsstörung bezeichnen, kann auch einfach ein unsicherer Bindungstyp sein, der zum Beispiel aufgrund von Traumata oder sowas zu diesem Bindungstyp geworden ist, aber der hat dann keine Bindungsstörung dadurch.
Deswegen ist es mir dieses Thema so wichtig, weil das ist ja wieder dieser Mythos. Und das habe ich auch gedacht. Nach der Uni habe ich das auch gedacht. Und ich hatte genauso dieses vor ein paar Jahren. Und das klang für mich auch total logisch, weil dann hätten wir ja alle massive Störungen. Wenn wir davon ausgehen, dass ca. 30% der Menschen unsicher vermeidend oder unsicher ambivalentes Beziehungsverhalten zeigen, stell dir mal vor, wie viele Störungen wir dann hätten.
Ah, okay. Ja, das habe ich bisher tatsächlich noch nicht verstanden. Okay, also nochmal jetzt für mein Verständnis. Also, sorry Leute, wenn ich jetzt gerade ein bisschen länger brauche, aber nochmal für mein Verständnis. Man kann eine Bindungsstörung nur im Kleinkindalter entwickeln, aufgrund von der Bindung, die man zu den Bezugspersonen zu der Zeit erlebt hat. Und wenn es keine sichere Bindung gab, etc., kann man eine Bindungsstörung bekommen. Und die kann bis ins Teenie-Alter diagnostiziert werden. Alles, was danach kommt, äußert sich dann in einer Persönlichkeitsstörung, also Narzissmus oder Borderline oder sowas, dem dann diese Bindungsstörung aus dem Kleinkindalter zugrunde liegt.
Häufig ist das so, ja. Man sagt niemals nie in der Psychologie, ne? Aber häufig ist es so, dass die Folge einer Bindungsstörung eine Persönlichkeitsstörung wird, weil die Persönlichkeitsstörung halt auch quasi im Grunde eine Kommunikationsproblematik und eine Bindungsproblematik hat. Aber deswegen war mir ja so wichtig, Mimi, zuerst dieses Bindungsthema zu machen, bevor wir dann vielleicht in Richtung Persönlichkeitsstörungen, was ist Borderline und so weiter gehen.
Ah, okay. Also das heißt, Bindungsstörung und Persönlichkeitsstörung hängen insofern zusammen, dass eine Bindungsstörung eine Persönlichkeitsstörung auslösen kann. Okay.
Also häufig ist das der Anfang einer Persönlichkeitsstörung. Das haben wir jetzt gelernt. So, es muss aber natürlich nicht so sein, ne? Also denkt jetzt nicht bitte, dass es immer so ist. Das haben wir ja gerade gesagt. Aber wenn man mit Leuten spricht, die eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommen haben, dann erlebt man häufig frühe Kindheitstraumata, Gewalt, Vernachlässigung und Probleme in der Kommunikation mit den Eltern schon ganz früh. Dass die dann sagen, naja, meine Mutter war nie da oder ich hatte immer das Gefühl, es hat sie gar nicht interessiert oder irgendwie sowas. Ja.
So, ich hoffe, ihr konntet dem jetzt folgen und habt es verstanden. Also bei mir hat es auf jeden Fall gerade Klick gemacht. okay, gut. Ergibt jetzt Sinn im Nachhinein. Okay, gut. Wenn wir jetzt nochmal bei der Bindungsstörung sind, da gibt es ja zwei Arten der Bindungsstörung. Welche sind das?
Also die Bindungsstörung nach dem ICD-10, da gibt es einmal die reaktive Bindungsstörung des Kindesalters. Die nennt man, ich sage es einfach mal der Fachlichkeit halber, F94.1. Und dann gibt es einmal die F94.2, die Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung. Das sind quasi die zwei Unterpunkte, wenn man von einer Bindungsstörung spricht. Und die reaktive Bindungsstörung des Kindesalters, also die tritt in den ersten 5 Lebensjahren auf und charakterisiert sich durch anhaltende Auffälligkeiten im sozialen Beziehungsmuster. Zum Beispiel diese Furchtsamkeit, eingeschränkten Interaktionen mit Gleichaltrigen, Übervorsichtigkeit generell im Kontakt, in Beziehungen, aber auch auf dem Spielplatz oder so. Aggression gegen sich selbst und anderen. Die zeigen ein rückzügiges Verhalten, verminderte Ansprechbarkeit, Mangel an emotionale Reaktionsfähigkeit, so eine chronische Unzufriedenheit und Unglücklichsein, auch im Gesicht, eine Apathie und Mangel an emotionaler Ansprache. So. Die zeigen gegenüber Bindungspersonen Symptome ambivalenter Reaktionen, wie zum Beispiel, die suchen die Nähe auf der einen Seite und dann vermeiden die auf einmal den Körperkontakt bei den elterlichen Tröstversuchen. Das ist zum Beispiel so eine Situation von Kleinkindern, wie ich sie dann später quasi erlebe, wenn die älter sind. Also die suchen die Nähe und suchen die Nähe, ne, und Wenn die Eltern dann wirklich versuchen, die zu trösten, dann rasten die komplett aus und wollen auf einmal keinen Körperkontakt. Die sind völlig überfordert, die wissen selber nicht, was die wollen. Das ist echt, wenn man das mal sieht und das einordnen kann, ist das wirklich traurig, weil die völlig lost sind und man selber nicht weiß, wie kann man jetzt diesem Kind helfen.
Wie genau die sich verhalten, da sprechen wir dann im zweiten Teil nochmal genauer drüber.
Genau, also die Interaktion im Spiel mit Gleichaltrigen ist super stark eingeschränkt, was ja auch logisch ist, wenn ich super unsicher bin und denen mal den Impuls gebe und mal einen anderen Impuls gebe, dann sind die überfordert. Und dann sagen die Kinder, die ja keinen Bock haben, weißt du was, du kannst mich mal, danke, tschüss. So. Dann gibt er denen das Spielzeug und im nächsten Moment sagt das Kind dann, ich will das Spielzeug wieder haben. Hä, du hast mir das gerade gegeben, aber ich will es jetzt wieder. So, und dann kriegt er das wieder, aber ich will auch, dass du mit mir spielst. Ja, okay, tschüss.
Und das alles im Kleinkindalter, ne?
Also, das heißt, die ersten 5 Lebensjahre, sag ich immer wieder, müssen abgeschlossen sein oder halt, die müssen mittendrin sein. Und es müssen einige Diagnosen dafür ausgeschlossen werden. Es muss auf jeden Fall Autismus ausgeschlossen werden. Es muss eine kognitive Behinderung ausgeschlossen werden. Es muss eine schizoide Behinderung ausgeschlossen werden und eine Anpassungsstörung ausgeschlossen werden in der Diagnostik.
Okay, also wenn das Kind dann also die Symptome, die du eben genannt hast, aufweist und Autismus etc. Ist nicht die Diagnose, also kann ausgeschlossen werden, liegt es nahe, dass das Kind eine Bindungsstörung hat. Okay. Das war jetzt die reaktive Bindungsstörung des Kindesalters. Dann gibt es ja noch die Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung. Was ist das denn?
Die zeigen halt sehr unklares Bindungsverhalten durch eine abnorme Wahllosigkeit. Also diese Enthemmung heißt so viel wie, die nehmen sich jeden als Bindungspartner. Kinder, die so etwas haben, habe ich häufig direkt auf dem Schoß sitzen. Da kenne ich die 2 Sekunden. Oder die kommen mir viel zu nah. Ich hatte mal Mädchen, die hat nicht nur auf meinem Schoß gesessen, also dass sie nicht an meiner Brust trinken wollte, war echt alles. Und die hat in meinem Gesicht rumgespielt und so. Ne? Das war, da kann ich die 10 Minuten. Also das ist schon krass. Die sind halt jedem nett gegenüber, jedem super freundlich gegenüber, zeigen sich aber jedem gleichermaßen, ja, bindungsaffin. Fiona, mein Hund. Mein Hund ist extrem Bindungsstörung mit Enthemmung.
Okay, also das heißt, jede willkürliche Person kann die neue Bezugsperson sein.
Die klammern sich an jede Person ran, die denen quasi Bindung zur Verfügung stellt. Also wenn du denen auch nur ein bisschen nett gegenüber bist, dann saugen die dich auf und klammern sich an dich und suchen ganz viel Trost und ganz viel Nähe und ganz viel Körperlichkeit bei dir. Das ist ungefähr ab dem 4. Lebensjahr, da zeigt sich dieses nicht unterscheidende, freundliche Bindungsverhalten. Die haben aber trotzdem häufig große Schwierigkeiten, vertrauensvolle Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen.
Meinst du, schwierig mit Gleichaltrigen, weil sich diese betroffenen Kinder dann ältere Vorbilder als Bindungsperson suchen oder warum?
Nee, die suchen einfach irgendeine Bindungsperson. Aber die Gleichaltrigen haben halt häufig, also das ist halt häufig schwierig, weil die halt so aufsaugend sind und so einnehmend. Die wollen halt immer dann mit dem Menschen zusammen sein. Und saugen dich quasi, also ja, ich kann es nicht anders beschreiben, ich fühle mich nach den Kontakten mit solchen Kindern wirklich ausgesaugt, weil ich ständig meine eigenen Grenzen klar machen muss und ständig mit denen in guten Kontakt gehen muss, ohne denen eine Zurückweisung zu geben. Weil wenn ich sage, nee, ich möchte das nicht, kann es sein, dass die sich so verletzt und so zurückgewiesen fühlen, dass die den Kontakt mit mir abbrechen.
Das heißt, auch du als professionelle Hilfe sozusagen, die in die Familie kommt, kannst auch zur Bezugsperson werden.
Ja, ich werde dann vielleicht sogar idealisiert, ja.
Wie arbeitest du dann mit denen?
Also da ist es für mich immer ganz wichtig, ganz klare Grenzen zu setzen. Zu sagen, pass mal auf, ich bin von dann bis dann erreichbar. Dann und dann erreichst du mich nicht. Und da ist es häufig dann so, dass die mir 3 Nachrichten hintereinander schreiben, dann 3 Fragezeichen und dann danach so schreiben, ja, okay, dann nicht. So. Und dann sage ich, pass mal auf, ich habe dir das gesagt, ich bin in Termin, ich kann jetzt nicht. Ich bin dann und dann gerne für dich erreichbar. Wenn du dann noch sprechen möchtest, ruf mich an. Und dann ist das oft so, dann fühlen die sich von mir schon durch meine Nicht-Antwort häufig so zurückgewiesen, dass das schon eine Übung ist, dann wieder mit mir in Kontakt zu kommen.
Okay, ja, das ist ja dann wahrscheinlich schon Teenie-Alter, ne? Also es sind dann die Teenies, bei denen sich im Kleinkindalter diese Bindungsstörung entwickelt hat und du arbeitest dann mit denen, wenn die halt eben schon ältere Kinder sind, sag ich mal.
Ja, ich habe ja häufig Jugendliche, mit denen ich arbeite, ja. Mit kleineren Kindern ist es ja eher häufig im ganzen Familiensystem. Aber bei kleineren Kindern ist es so, dass ich dann ganz nett und freundlich sage, du, ich möchte das jetzt gerade nicht. Ne, bitte geh mir nicht an die Haare, bitte geh mir nicht ins Gesicht, popel mir nicht in der Nase rum, das wäre auch sehr freundlich. Und mache die Kinder auch immer auf ihre eigenen Grenzen verantwortlich. Nicht selten ist es auch so, dass gerade die Kinder mit so einer Bindungsstörung halt auch bei Pflegefamilien sind, weil die ja nicht ohne Grund nicht bei ihrer Herkunftsfamilie leben können. Und die Pflegeeltern brauchen dann häufig auch wirklich irgendwann Unterstützung, um mit den Kindern umzugehen, weil es ja nicht, es braucht da keine klassischen Erziehungsberatungstipps, sondern die Kinder brauchen einfach was anderes und die Pflegeeltern müssen was ganz anderes aushalten und müssen ganz andere Sachen machen, die vielleicht super paradox sind.
Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Mein Kopf raucht auf jeden Fall schon mega. Ich hoffe, Leute, ihr konntet einiges mitnehmen. Wir haben ja heute über mega viel gesprochen. Das waren jetzt quasi so ein bisschen die Basics, also die Bindungstypen, die Bindungsstörungen, was eine Bindungsstörung ist und warum eine Bindungsstörung so wichtig ist, wenn wir über Persönlichkeitsstörungen sprechen wollen. Das habe ich jetzt auch gerafft. genau. Nächstes Mal, in der nächsten Folge, beschäftigen wir uns damit, wie sich Kinder und Jugendliche mit einer Bindungsstörung verhalten. Wir sprechen über die Ursachen einer Bindungsstörung und die Auswirkungen im Erwachsenenalter. Und was auch spannend wird, wir sprechen darüber, wie sich die verschiedenen Bindungstypen, die wir ja alle sind, also jeder von uns ist ja irgendein Bindungstyp, wie sich diese Bindungstypen im Erwachsenenalter zeigen. Und dann könnt ihr auch mal gucken, welcher Bindungstyp ihr seid, welcher Bindungstyp ist euer Partner. Genau, so. Zum Abschluss der Folge machen wir heute mal wieder unsere Rubrik Ich sehe was, was du nicht siehst. Denn du wolltest mir noch was erzählen, Sarah.
Also Mimi, du weißt doch, dass ich extrem angespannt war, weil ich unbedingt das Richtige anziehen wollte in den Blog-Seminaren, die ich in der Uni gegeben habe, ne?
Ja, ihr habt richtig gehört, Leute, denn Sarah ist jetzt nämlich Dozentin. Wupp, wupp, an der Uni.
Ach, wupp, Quatsch. Wupp. Nein, das ist Lehrbeauftragte.
Hä? Nee, Quatsch, wieso? Natürlich bist du Dozentin. Du stehst da vorne und hältst einen Vortrag, also bist du Dozentin. Bist quasi Professorin.
Ja, klar, klar. Ich habe jetzt einen quasi Professorentitel erlangt. Ja.
Ehrendoktor bist du direkt. Nee, aber ohne Scheiß. Sarah hat einfach mal an ihrer ehemaligen Uni ein Seminar über tiergestützte Pädagogik gegeben. Wupp, wupp. Das kann man ja wohl mal ein bisschen feiern.
Ja, das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und ich war super nervös. Also es hat mir mega viel Spaß gemacht, wirklich. Ich hatte auch echt eine süße Truppe. Ich wollte halt extrem seriös erscheinen. Und jeder, der mich kennt, weiß, meine Kleidung ist nicht immer so ganz seriös. Es liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie große Ausschnitte oder so trage, sondern die sind einfach oft ja sehr bunt und mit Mustern und so.
Im klassischen Sinne nicht seriös, ne? Also kein schwarzer Blazer oder sowas.
Genau, genau. Und ich hatte ein Outfit rausgesucht mit Hilfe von Freunden und mit Hilfe von meiner Schwester und meiner Mommate. Und habe mich dann auch echt wohl gefühlt und war natürlich an dem Tag mal wieder zu spät. Ich wollte extra früh da sein. Ich bin ja eh so.
Du warst zu spät?
Nein, nein. Ich war später, als ich mir das selber gedacht hatte.
Ah, okay.
Genau, später, als ich das für mich wollte, weil, naja, jeder, der Kinder hat, kennt's, dann passiert dann irgendetwas und die Kleine wollte dann nicht ganz so und dann musste es dann nach Wochen nochmal ein Flechtezopf sein, so. Und ich war eh schon, weiß ich nicht. Also, und das hat meine kleine Maus gemerkt. Und süß wie sie ist, hat sie mir ihre Hula-Lula-Kette um den Hals gelegt. Also die Hula-Lula-Kette kennt jeder von euch. Das ist diese bunte hawaiianische Kette für 1,99, die man ja mit Plastikblumen bekommt. Und damit ich meine, Mama, jetzt bist du richtig wunderschön. Jetzt bist du noch viel wunderschöner. Sehr süß, ja. Habe ich mich auch sehr gefreut. Habe einen halben Koffer mitgenommen an Materialien, meinen Laptop unter dem Arm, meine Hunde mitgenommen. Bin zur Uni gedüst, war total, fand es witzig und habe die ganze Zeit gesagt, so witzig. Habe ich da einen Parkplatz gesucht, so wie früher, und der war witzig, alles witzig. Und war schon voll im Modus, ja, wie stellst du dich vor und wie wird das sein und so weiter, ne? Ich gehe in diese Uni und alle starren mich an. Und ich denke, wieso starren, ja klar, ich habe die Hunde dabei. So, kein Thema. Ich suche meinen Raum und bin völlig im Modus und bla und gehe dann nochmal raus und hole mir einen Kaffee und gehe nochmal pinkeln. Und irgendwie starren die mich alle ganz komisch an. So, und dann habe ich mir eingebildet, ich denke bestimmt, ich bin eine neue Studentin oder so.
Wer ist denn die neue Erstsemestlerin da, ne?
Ja, summa summarum, Ende des Liedes, es war nicht so, ich hatte die ganze Zeit diese scheiß Hula-Lula-Kette an. Einfach.
Oh, nee.
Oh, mein Gott, das war einfach so unfassbar peinlich. Ich habe mir so viele Gedanken darum gemacht.
Hattest du das dann auch vor den Studierenden an?
Ja, also die kamen ja nicht alle auf einmal. Ein paar kamen und dann habe ich gesagt, hallo. Und habe dann so meine Arme über meine Brust gekreuzt und habe es dann gecheckt. Dann habe ich es erst gecheckt.
Ist ja wie in der Sitcom, ey. Geil.
Ja, Leute, das war mein Highlight der Woche. Also bin ich am nächsten Tag dann doch wie ich dahin gelatscht, weil schlimmer hätte es eh nicht mehr sein können. Also ganz ehrlich, da kann ich auch was mit Mustern tragen.
Ja, die Moral der Geschichte, verstellt euch nicht. Ja, Leute, das war der erste Teil zu Bindungsstörung. Der zweite Teil kommt dann in 2 Wochen raus. Ist ja quasi schon wie so eine Art kleines Special, weil wir ja eigentlich schon groß angekündigt hatten, die letzte Folge vor der Sommerpause, bla bla bla. Aber ich glaube, es war jetzt auch eine ganz gute Idee, die Folge aufzusplitten. Das war heute so viel Input, fand ich. Also wir wollen es ja euch auch häppchenweise servieren, dass ihr möglichst viel mitnehmen könnt. Dass ihr dann nicht so eine krass lange 2,5-Stunden-Folge irgendwie bekommt. Jetzt schon mal als Info, also die nächste Folge wird die letzte Folge vor der Sommerpause dann definitiv. Und am 5. September kommen wir dann aus der Sommerpause wieder mit einer neuen Folge in der neuen Staffel. Piu, 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 piu.
Ich finde das so geil mit diesem piu, piu, piu. Kannst du es bitte immer machen jetzt? Auch nach der Sommerpause einfach so. Piu, piu, piu.
Ja, das könnte man ja mal etablieren. Wir haben ja schon keinen Jingle, außer unsere Tür da, aber.
Ja.
Okay, also Leute, wir hören uns in 2 Wochen wieder mit dem zweiten Teil zur Bindungsstörung und entlassen euch dann in die Sommerpause. Bis dahin, bye bye.
Tschüss.